Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Freiheit, die erste in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, der ein oder andere wird ja auch im Januar schon die Nachrichten verfolgt haben und da hat uns ja jetzt schon einiges bewegt in diesem Jahr. Egal, ob es um Venezuela geht, um den Iran. Wir konnten schon sehr intensiv beobachten, wie sich gerade international viel verschiebt. Wir wollen heute aber auf ein Thema schauen, das sich sehr langsam bewegt und das zwar schon seit 27 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, nämlich über das EU-Mercosur-Abkommen. Das habt ihr in den letzten Tagen bestimmt auch in den Nachrichten verfolgen können. Da gab es ja die Abstimmung im EU-Parlament. Darüber werden wir noch später sprechen. Aber jetzt erstmal zu dir, Colin. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist überhaupt Mercosur? Mit wem hat die Europäische Union da verhandelt?
Ja klar, also im Endeffekt Mercosur ist ja eine Abkürzung. Und zwar steht es eigentlich für Mercado Común del Sur, also für den gemeinsamen Markt des Südens. Bezieht sich jetzt auf die vier Länder, mit denen wir einen Vertrag dann als EU geschlossen haben, und zwar Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Formal gehört mittlerweile auch Bolivien dazu, die waren nur in den Hauptverhandlungen noch nicht Teil davon, deswegen werden die später erst noch Teil dieses Abkommens werden. Und dann gibt es noch assoziierte Staaten, dazu gehören dann Chile, Peru, Ecuador, eigentlich alle anderen südamerikanischen Staaten, die nicht direkter Teil von Mercosur sind. Und diesen Staatenbund oder dieses Bündnis gibt es schon seit 1991, also noch 4 Jahre, bevor die ersten Rahmenverträge mit der EU geschlossen wurden. Und es umfasst halt einen Ballungsraum von knapp 300 Millionen Bürgern und eine Wirtschaftsleistung oder eine Wirtschaftskraft von 2,4 Billionen US-Dollar. Das heißt auch ein beträchtlicher, starker Wirtschaftsraum. Formal gehörte zum Beispiel aber auch Venezuela mal noch dazu. Das ist das einzige Land, was suspendiert ist, dauerhaft auf unbestimmte Zeit. Und zwar komme ich da einmal gleich drauf zu, weil Mercosur kann man sich in einigen Teilen so vorstellen, wie die EU auch aufgebaut ist. Es gibt quasi Exekutivorgane, das sind dann halt da insgesamt 3 und nicht nur die Kommission zum Beispiel. Die haben aber ähnliche Entscheidungsbefugnisse, die befassen sich mit entsprechenden Regelungen für einen gemeinsamen Wirtschaftsmarkt, für freien Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr. Und dann gibt es noch ein Parlament, das hat deutlich weniger Rechte als das EU-Parlament, also die machen Resolutionen, stellen Haushalt auf für die Ausgaben, die in diesem gemeinsamen Markt stattfinden sollen, für die Organisation und Struktur, aber die haben eigentlich keine wirkliche, die treffen keine bindenden Entscheidungen, das heißt, die Nationalstaaten sind nicht gebunden an die Entscheidung, die das Parlament von Mercosur, das sogenannte Parlasur, trifft. Und das ist natürlich schon ein markanter Unterschied im Vergleich zur EU. Aber ansonsten ist es halt auch von den Strukturen, von den Institutionen so aufgebaut wie die EU. Es werden Resolutionen oder Entscheidungen getroffen, die werden in nationales Recht übernommen. Das wird rückgemeldet quasi an dieses Staatenbündnis, an das Sekretariat von Mercosur, wie das heißt. Und die veranlassen dann quasi ein Kommuniqué, dass alle das adaptiert haben, und einen Monat später treten dann halt gemeinsame Regeln in Kraft. Es ist im Endeffekt sowas wie ein riesiger Bürokratieabbau, der da stattfindet. So wie bei uns, was die EU auch ist, im Endeffekt nationale Regelungen durch supranationale Lösungen zu ersetzen, halt in Südamerika. Nicht ganz so groß wie die EU, aber auf jeden Fall schon ein bedeutender Schritt für den südamerikanischen Kontinent.
Ja, und das hat bisher 27 Jahre gedauert. Also die ersten Gespräche gab es ja schon 1995. Da hat man sich also auf einer sehr grundlegenden Basis erstmal darauf verständigt, dass man eben so Gespräche vorbereiten möchte. 1999 war dann der formelle Start von den Verhandlungen, und seitdem hat sich dieser ganze Prozess eben bis heute gezogen. Natürlich, wie du gerade schon angesprochen hattest, es gab auf der Seite der Lateinamerikaner Immer mal wieder andere Stimmen oder andere Regierungen, die dann andere Ziele auch zwischendurch verfolgt haben, ne? Also gerade Argentinien und Brasilien, da haben wir auch in den letzten Jahren sehr viele Regierungswechsel gesehen, von sehr weit links bis hin zu sehr weit rechts. Und da ist es dann ja auch immer mal wieder ins Stocken geraten. Aber natürlich nicht zuletzt, wie wir es auch von einer guten EU-Verhandlung kennen, steht die EU sich da manchmal natürlich auch gerne selber im Weg. Dort ist es jetzt schon angesprochen, obwohl man in Mercosur nur 4 Mitgliedstaaten hat, schafft man es schon, sich häufig nicht einig zu sein. Dementsprechend komplizierter wird es natürlich mit unseren 27 Mitgliedstaaten. Das wird ja in der Regel dann nicht einfacher, umso mehr Leute man mit am Tisch sitzen hat. Und jetzt waren wir aber immerhin schon mal so weit, dass wir den eigentlichen Vertrag unterzeichnet haben und eben im EU-Parlament über den handelspolitischen Teil jetzt abgestimmt haben.
Also man muss sich allein mal das Exportvolumen auch nochmal verdeutlichen. Die EU exportiert jedes Jahr Waren im hohen zweistelligen Milliardenbereich nach Mercosur. Allein Deutschland exportiert die meisten Waren dahin im Wert von 16,1 Milliarden Euro. Und großteilig sind das halt Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Produkte, die für die Automobilindustrie bestimmt sind. Und danach kommt noch viel Chemieindustrie und generell Maschinenbau. Das sind so die größten Exportschlager, während umgekehrt Mercosur natürlich in die EU importiert, und zwar vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse und Energie, Produkte, Öl und so weiter und so fort. Und das ist quasi ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Für diese Bereiche werden überall die Zölle entweder komplett abgeschafft oder drastisch reduziert. Ich glaube, bei Fahrzeugteilen, ist eigentlich mitunter der höchste Zollsatz gewesen. Der galt meistens nicht für ganze Fahrzeuge, sondern für Fahrzeugteile, meine ich. Dieser Zoll wird auch über Jahre gestaffelt, ja, reduziert. Also es gibt Bereiche, wo der von jetzt auf gleich auf null gesetzt wird. Und ich meine mich zu erinnern, dass es bei Fahrzeugen ist, diese 35% werden jetzt schrittweise über 10, 15 Jahre auf null gesetzt. Was auf jeden Fall ja trotzdem schon ein riesiger Schritt ist, wenn man bedenkt, dass jetzt bis zu diesem Zeitpunkt 35% der Standard waren. Das trifft natürlich auf etliche Güter, Branchen und Bereiche zu. Also man muss sich allein mal das Exportvolumen auch nochmal verdeutlichen. Es gab schon vorher für manche Teilbereiche in einzelnen Ländern, deswegen auch diese vier Länder sprechen ja nicht mit einer Stimme, schon reduzierte Zollsätze. Zum Beispiel Brasilien hat auf bestimmte Produkte in der Automobil- und Chemieindustrie reduzierte Zollsätze gelten lassen. Vor allem für Produkte, die Südamerika entweder kaum oder fast gar nicht oder überhaupt nicht herstellt. Da konnte man dann reduzierte Zollsätze für beantragen. Das waren aber Anträge, die mussten jedes Jahr nochmal neu beantragt werden bei den Behörden in den Ländern. Das war enorm aufwendig, mit viel Umstand verbunden und hat natürlich die Unternehmen trotzdem nicht vom kompletten Zoll befreit. Jetzt geht man davon aus, dass es knapp Zolleinsparungen von mindestens 4 Milliarden bringt und dadurch auch ein Wirtschaftswachstum von bis zu, also oder Exportsteigerung in diese Länder bis zu 39% zusätzlich. Bei einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag, der dahin geht, klingt das erstmal nicht viel, aber substanziell prozentual, vor allem für die Industrie, für unsere Wertschöpfungsketten, ist das schon ein großer Anteil. Und das muss man wirklich anerkennen, dass es eigentlich auch gerade in diesen Zeiten ein Wirtschaftsförderungsprogramm ist, was man einfacher nicht bekommen könnte, weil es quasi ohne Geld funktioniert. Es wird langfristig wahrscheinlich bei uns unser Wirtschaftswachstum um 0,1% steigern, also jetzt auch nicht den Riesensprung bedeuten. Aber immerhin, vor allem wenn man bedenkt, dass im Export, zuletzt auch in Deutschland, obwohl wir jetzt ein leichtes Wachstum hatten, die Quote im Vergleich zum 24, im Vergleich zu 23, wir 0,3% weniger exportiert haben. Das heißt, alles, was den Außenhandel stärkt, ist herzlich willkommen oder müsste eigentlich herzlich willkommen sein. Und von daher ist es ein Abkommen, was in dem Zusammenhang wirklich viel bringen wird.
Ja, es ist ja vor allem auch einfach ein sehr, sehr starkes Zeichen. Also wenn es denn dann jetzt auch dann irgendwann in Kraft treten
Wenn es kommt,
sollte,
genau.
hoffentlich. Nein, einfach, dass die EU natürlich auch handlungsfähig ist, dass die EU dazu in der Lage ist, solche Abkommen mit Partnern weltweit auch zu schließen. Und gerade mit eben den demokratischen Partnern weltweit, dass man mit denen eben es auch schafft, sich an einen Tisch zu setzen und eben zu verhandeln. Also eigentlich sollte man ja meinen, gerade mit denen findet man am schnellsten einen gemeinsamen Nenner. Das sah jetzt hier nicht so aus. Aber ja, du hast es schon angesprochen, 90% der Zölle fallen weg. Dann schon müssen wir uns jetzt nochmal diese Übergangsfristen anschauen, so 15 bis 18 Jahre, bis das dann wirklich alles komplett implementiert ist. Und dann haben wir jetzt natürlich auch nochmal eben aufgrund des Drucks aus der EU selber heraus, dass ja nochmal nachverhandelt wurde, dass es diese Schutzmechanismen gibt, gerade für den Agrarbereich. Auch da muss man sagen, der Agrarsektor in der EU, das ist ja eigentlich der am stärksten gebauchpinselte Wirtschaftszweig, den es ja wahrscheinlich global
Ja.
überhaupt geben kann. Also
Ja.
ja gut, aber nichtsdestotrotz, man hat jetzt nochmal eben zum Beispiel bei Rindfleisch, das auf, ich glaube, 90.000 Tonnen, sowas um den Dreh war es
Ich
im
glaube
Jahr, oder
99.000, genau,
99.000
ja.
Tonnen Rindfleisch darf nur in die EU dann eingeführt werden, zollfrei. Was jetzt im Verhältnis zur Rindfleischproduktion in der EU, die ja im Millionenbereich liegt, also Millionen Tonnen, das ist ja sehr, sehr, sehr wenig.
Ja.
Also, ja, gut. Genau, was ist jetzt sonst noch Teil von diesem Abkommen? Ja, auch solche Sachen zum Beispiel, dass Herkunftsbezeichnungen auch geschützt sind, ne? Also wir kennen es ja, wenn wir hier im Supermarkt sind und da ist hier der Parmaschinken, der darf ja nur Parmaschinken heißen, wenn er aus Parma kommt, dann ist da dieses Siegel drauf von der EU. Also dass das eben auch im Mercosur-Raum gilt, ne? Also dass die Sachen, die daherkommen, dann nicht einfach sich Parmaschinken nennen können oder Münchner Bier oder was auch immer. Genau, also solche Dinge sind dort auch geregelt, oder eben auch, ne, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dieser Umweltbereich, da gab es ja auch sehr viel Druck, dass man da wesentlich stärker eben auf die Einhaltung von Umweltschutz, Standards auch in den Mercosur-Staaten achten sollte. Also gerade im Bereich Schutz des Regenwaldes gab es jetzt nochmal eben einen Teil, den die EU da mit rein verhandeln wollte. Da hat sich dann Brasilien sehr lange quergestellt, bis Lula da Silva da dann doch auch das mitgetragen hat am Ende. Also ja, viel hin und her. Dann waren wir jetzt endlich soweit. Die EU hat unterzeichnet, in Form der Kommission, Mercosur hat unterzeichnet. Dann ging es ins EU-Parlament. Und dort wurde jetzt eben beschlossen oder beantragt, und dieser Antrag wurde angenommen, das Ganze nochmal dem Europäischen Gerichtshof, dem EuGH, zur Prüfung vorzulegen, nämlich zu prüfen, ob das überhaupt nur auf EU-Ebene so beschlossen werden darf. Nämlich beim Mercosur-Abkommen ist es so, wir haben ja zwei Teile, man hat das irgendwann mal aufgespalten, einmal in diesen rein handelspolitischen Teil und einmal in den politischen Teil. Hintergedanke dabei ist natürlich gewesen, gerade diese politischen Entscheidungen, die müssen ja von allen EU-Mitgliedstaaten nochmal extra beschlossen werden. Also alle Parlamente müssten das dann auch nochmal annehmen. Bei den rein außenhandelstechnischen Fragen, da hat die EU ja die Kompetenz, eben selbst zu entscheiden. Das heißt, man hat eben diese Handelsfragen einmal rausgenommen, um das eben auf jeden Fall durchzukriegen, und eben nur auf europäischer Ebene ja, beschließen zu müssen. Genau, und da gab es jetzt eben diesen Antrag im Europäischen Parlament, dass man das eben nochmal prüfen lässt, ob das überhaupt so geht. Dieser Antrag wurde eben mitgetragen von den extrem Rechten, aber auch von den Linken und den Grünen. Gerade die deutschen Grünen haben da eben eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil ohne deren Stimmen wäre diese Mehrheit auch gar nicht zustande gekommen. Das hat dann ja auch direkt zu Reaktionen geführt auf ja, bundespolitischer Ebene, dass hier auch selbst die Grünen selber die Bundesführung in Berlin, aber auch Cem Özdemir aus Baden-Württemberg, der dort ja gerade im Wahlkampf ist, sich sehr klar dazu geäußert haben, dass das Abstimmungsverhalten der Grünen im EU-Parlament ja nicht nachvollziehbar sei und eben ja der Rolle der EU gerade nicht gerecht wird oder der Verantwortung, die man da gerade hatte.
Im Endeffekt ging es ja vor allem, es war ja einfach diese Trennung von dem Abkommen, worum es ja dann auch am Ende ging mitunter, war ja an sich ein guter Clou, also war wirklich schlau, zu sagen, wir machen jetzt diesen Handelsteil, der vor allem ja für die wirtschaftliche Bedeutung einfach viel wichtiger ist als der politische, der so ein Partnerschaftsabkommen ist. Rein substanziell bietet ja gerade dieses Handelsabkommen viel mehr Vorteile auch und ist wirklich das wahrscheinlich für jede und jeden Einzelnen bedeutsamere, weil es direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Von daher das zu trennen im Verlauf, wo man gesehen hat, dass die Verhandlungen sich eh schon Jahre hinziehen, war ja wirklich ein schlauer Clou. Und der Antrag, das jetzt entsprechend nochmal überprüfen zu lassen, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugegangen ist und ob dieses Abkommen denn überhaupt so aufgesplittet verabschiedet werden durfte oder unterzeichnet werden durfte, ist ja eigentlich auch ein Antrag selber aus, ich glaube, von den Grünen sogar gewesen. Der kam nicht aus der rechten Ecke oder so, sondern die Grünen haben diesen Antrag gestellt, die grüne Europafraktion, getragen mitunter von den Linken des EU-Parlaments. Und dann kamen halt die anderen, die Rechten, Rechtsaußen, die Patrioten für Europa, wie sie sich ja immer nennen, auch wenn ich sie jetzt alles andere als patriotisch einordnen würde, Le Pen, Orban, die FPÖ aus Österreich, und sind auf diesen Zug aufgesprungen, ja, also die aus Frankreich kam aber ja generell viel Gegenwind. Also dieses Abkommen hat ja nicht nur den Widerstand dann im EU-Parlament bekommen, sondern auf Ratsebene in der EU, wo die Staaten das quasi verabschiedet haben vorher, war es auch ein zähes Ringen, eine entsprechende Mehrheit auch zu erlangen, weil dieses Abkommen brauchte ja erstens eine absolute Mehrheit an Staaten und dann zweitens noch die mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Und das hat bis zum Ende gebraucht, bis man Italien noch ins Boot holen konnte, weil Frankreich, Irland, Ungarn, Österreich und Polen dagegen waren. Gerade Frankreich auch wieder und Polen mit einer starken Agrarlobby. Und aus Frankreich kam dann entsprechend heftiger Gegenwind. Ja, die Regierungssprecherin aus Frankreich hat enorm starke Kritik an diesem Vorgehen geübt, hat es genannt, das sei ein Verstoß gegen die Demokratie, das so zu verabschieden. Und das war somit unter einer der härtesten Kritiken, die es gab. Entsprechend kam es dann zu dieser Mehrheit. Und du hast dann ja angesprochen, was dann darauf passiert ist, also was bei den Grünen hier in Deutschland passiert ist. Ich würde gerne da einmal Cem Özdemir einmal zitieren, weil das war so derjenige, der am schärfsten Kritik geübt hat an dem Abstimmungsverhalten der Leute seiner eigenen Fraktion. Das waren ja von insgesamt 11 grünen Abgeordneten, waren es 8, die für diese Überprüfung gestimmt haben, dass das jetzt nach Luxemburg geht zum EuGH und überprüft wird. Und der hat gesagt, Zitat, wer eine solche Position vertritt, noch dazu mit Rechtsradikalen abstimmt, hat mit den baden-württembergischen Grünen nicht das Geringste zu tun. Zitat Ende. Also er übt da scharfe Kritik, natürlich vor dem Hintergrund eines Landtagswahlkampfs, den er zu führen hat, wie du das auch schon erwähnt hast. Aber der Widerstand gerade aus Deutschland, wo dieses Abkommen wahrscheinlich den größten positiven wirtschaftlichen Effekt haben wird, wenn wir davon ausgehen, dass es natürlich trotzdem kommt, war schon enorm, auch aus allen politischen Richtungen. Natürlich wieder nicht von Seiten der AfD und auch nicht von der Linkspartei, wobei selbst Heidi Reichenbeck sich kritisch geäußert hat, weil man eben doch die gesamtpolitische oder weltpolitische Lage sieht, die uns nicht gerade in sichereres Fahrwasser zu bringen scheint. Und von daher es gab auch Äußerungen innerhalb der Grünen-Fraktion, die wohl, das war alles so ein bisschen unter der Hand, da fielen wohl Äußerungen wie total bescheuert oder taktisch dumm. Jürgen Trittin hat das alles eine Entscheidung ohne Kompass genannt, also der Widerstand war schon sehr extrem. Im Endeffekt sind sie ja dann auch zurückgerudert jetzt am Ende und haben dann gesagt, okay, da kommen wir jetzt dazu. Man kann das ja vielleicht vorläufig in Kraft setzen, dieses Abkommen, trotz der Prüfung, weil diese Prüfung dauert ja wahrscheinlich einige Monate im Durchschnitt, wenn das bei vergangenen Prüfungen der Fall war, waren das so 16 bis 26 Monate, also bis zu über 2 Jahre. Und in dieser Gemengelage möchte man doch nicht einfach warten, bis diese Prüfung abgeschlossen ist und solange die Vorteile dieses Abkommens nicht nutzen. Also wird ja spekuliert, es vorher in Kraft treten zu lassen. Und da haben die Grünen ja angeboten, wieder Unterstützung mit anzubieten und das entsprechend diese vorzeitige Umsetzung dann erfolgen zu lassen. Also da sieht man, glaube ich, sie haben die eigene Entscheidung später selber bereut. Hilft nichts, dass es trotzdem eine knappe Mehrheit für die Überprüfung war.
Ja, also ich fand das schon ein wildes Verhalten auf jeden Fall. Also nicht nur von den Grünen, auch von den Linken. Also wenn man sich mal überlegt, was wäre denn los gewesen, wäre ein Antrag der Liberalen oder der Konservativen nur mit den Stimmen der Rechtsextremen zustande gekommen, dann wäre da die Empörung natürlich riesig gewesen. So, also da finde ich schon, dass da schon irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird. Zumal, also, ja, bitte.
Man muss, glaube ich, Fairness halber muss man sagen, es gab natürlich auch aus den anderen Fraktionen, also aus der EVP, von den Sozialdemokraten, von Renew Europe, also der liberalen Fraktion, auch Stimmen, die für die Überprüfung gestimmt haben. Also allein wenn ich sehe, dass aus der EVP knapp 43 Leute für die Überprüfung gestimmt haben, also es ist jetzt nicht so, als wenn das nur ein Ding von Grünen, den Linken und Rechtsaußen gewesen wäre, sondern da spielte dann halt eben auch noch die Rolle, dass Nationalstaaten da enorm gegen gewettert haben, gegen dieses Abkommen. Das heißt, französische Abgeordnete aller Couleur, von rechts bis links, haben dagegen gestimmt und dadurch war halt in allen Fraktionen, in einigen mehr, in anderen weniger, halt entsprechend Widerstand vertreten. Das hat es natürlich nicht leichter gemacht, aber jede Fraktion, wenn man da geschlossen gestimmt hätte, wäre es schon durchgekommen. Auch mit dem Renew Europe oder den Sozialdemokraten und der EVP. Also da war einfach der nationalstaatliche Widerstand, gerade aufgrund dieser Agrarlobby, die manchmal wirklich ja mafiöse Strukturen hat, schon einfach derart enorm, dass einige Abgeordnete sich quer über das politische Feld dazu entschieden haben, diese Überprüfung zu beantragen. Ne? Aber klar, recht hast du. Da wurden auch scheinheilige Argumente gerade von einigen Grünen vorgebracht, warum man das überprüfen wolle. Da wurde Verweis gemacht auf das Europawahlprogramm von damals, wo es drin steht, dass man sich nicht, also dass man sich gegen dieses Abkommen aussprechen würde. Und alle sagen, okay, wir müssen das heutzutage ja auch aus einer pragmatischeren Sicht betrachten, dass halt einfach die Lage 2026 im Januar nicht die gleiche ist wie 2024 im Mai.
Ja, genau, also generell, ne, also man kann ja bei Linken und Grünen eine generelle Anti-Haltung einfach gegen, ja, Freihandelsabkommen im Allgemeinen schon beobachten, dass dann manchmal auch inhaltlich, ja, schon an den Haaren herbeigezogen ist die Kritik, und das dann schon eher so rein ideologisch begründet ist, würde ich schon sagen.
Ja,
Gut,
auf jeden Fall.
nichtsdestotrotz, jetzt sind wir da, wo wir eben sind, und schau mal, wie es weitergeht. Ja, aber du hattest ja auch gerade kurz angesprochen, was war das, französische Handelsministerin oder
Nee, die
die
Regierungssprecherin,
Regierungssprecherin,
die sich
Entschuldigung.
so geäußert hat. Wohl
Ja.
bemerkt, muss man mal sagen, also ein Regierungsmitglied hat sich so geäußert, hat es quasi einfach als wie so eine Demontage der Demokratie
Das ist
als
ja
sowas
auch
angesehen, wo ich denke, völlig verrückt.
komplett überzogen. Du hast ja also, wenn wir uns ja anschauen, wir haben die EU ja extra mit genau diesen Dingen in demokratischen Verfahren
Ja,
damit
genau, ja.
beauftragt, diese Dinge umzusetzen und sich dann hinterher zu beschweren, dass die EU da ihren Job macht, mit dem sie beauftragt wurde. Also das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne?
Vor allem, weil es halt ja eben, genau wie du ja auch schon eben erwähnt hast, die ganzen Außenhandels, beziehungsweise es fällt halt in den Kompetenzbereich
Ja.
der EU. Darauf hat man sich in den Abkommen zur EU geeinigt, welche Kompetenzen man abgibt, dass da Außenhandel und so Freihandelsabkommen zuzählen. Darauf hat man sich geeinigt, jetzt dann zu tun, als würde man das alles vergessen und das würde die nationale Souveränität halt entsprechend untergraben, ist schon mindestens scheinheilig, wenn nicht einfach verlogen. Und das dann jetzt zu kritisieren, das ist einfach, da werden Argumente halt vorgebracht, die eigentlich keine sind, ne? Weil die Lage halt eigentlich eine ganz andere ist rechtlich. Aber jetzt haben wir es, jetzt wird es die Überprüfung geben. Ich bin gespannt, was rumkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es kritisiert wird, weil das eigentlich konform geht mit geltendem EU-Recht. Aber ja, wir werden sehen, was bei rumkommt bei dieser Überprüfung.
Ja, hoffen wir es. Aber trotzdem finde ich schon, dass da auch die ein Stück weit die Reputation natürlich Schaden genommen hat. Also wir nehmen ja wirklich jeden Stolperstein mit, den es geben könnte bei der Verabschiedung von so einem Freihandelsabkommen. Also wirklich, es kommt ja immer noch mal was anderes dazu, was irgendwie das Ganze noch mal hinauszögert. Und ja, da müssen wir doch eigentlich auch ambitionierter werden, schneller werden. Was ich mich zum Beispiel frage, ist, wir haben ja auch zum Beispiel das Freihandelsabkommen mit Japan geschlossen. Da ging es ja wesentlich zügiger und da hatten wir auch gar nicht so diese großen öffentlichen Diskussionen drum. Ne? Also wenn es dann um zum Beispiel Schutz des Regenwaldes ging, und natürlich Japan hat jetzt keinen Regenwald, aber Einhaltung von irgendwelchen Standards, da hatten wir das ja kaum. Ne? Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das dann in den Verhandlungen mit Indien zeigen wird, welchen Pfad wir da einschlagen werden. Ne? Also wir haben ja, also man könnte natürlich sagen, ne, klar, Japan, auch ein hochindustrialisiertes Land, da haben wir andere Bedingungen, als wenn wir mit südamerikanischen Staaten verhandeln. Aber wir hatten ja diese Diskussion ja auch bei TTIP und bei CETA, ne, zum Beispiel. Obwohl wir da ja auch eben über ähnliche Staaten reden, die eher dann mit Japan zu vergleichen wären als mit den lateinamerikanischen Ländern. Also, komisch alles ein bisschen, finde ich.
Das führt halt immer wieder dazu, dass man die EU, manchmal erwecken wir immer den Eindruck wie so ein Moralapostel. Das ist ja auch gut. Ich will unsere EU-Standards in einigen Dingen auch nicht missen, gerade im Lebensmittelbereich nicht. Das darf man auch gerne sagen. Und die Umweltstandards sind auch wirklich sehr lobenswert und gut. Aber das führt natürlich dazu, dass wenn ich versuche, anderen Ländern das auch zu oktroyieren, gerade Länder, die eben noch nicht den Wohlstand der Europäischen Union erreicht haben, und da reden wir von Ländern wie Indien, dem südamerikanischen Staaten, die quasi gerade auf dem aufsteigenden Ast sind und da rasante Fortschritte erreichen in ihrem Wohlstand, aber in Kombination mit diesem wirtschaftlichen Fortschritt ja eben auch bessere Menschenrechte, mehr Beteiligung aller Bürger, weil jeder durch seinen besseren Wohlstand mehr Möglichkeiten hat, zu partizipieren in der Gesellschaft, und all diese Möglichkeiten, die das mit sich bringt, sowohl im Umweltschutz über die individuellen Rechte bis hin zu wirtschaftlicher Perspektive, das zu leugnen, ist halt einfach, ja, für die EU einfach Selbstschädigung. Ja? Man macht sich als glaubwürdiger Partner selbst kaputt, weil man immer so tut, als wäre man quasi der große Vater, der dem kleinen Kind jetzt erstmal erzählen muss, wie der Hase läuft oder wie die Welt zu funktionieren hat. Und das passiert besonders gerne halt eben bei den Ländern Südamerika, Indien, Länder des globalen Südens. Und da muss man dann mal aufpassen, dass vor allem diese Länder dann irgendwann nicht sich abwenden von der EU hin zu anderen Ländern, wie eben China, wo ja eigentlich unsere Freihandelsabkommen ja auch eine Möglichkeit sein sollen, diese Länder zum Beispiel interessensgeleitet an uns zu binden, ihnen eine starke Partnerschaft zu bieten, die zu sagen, hey, nicht nur China kann euch wirtschaftliche Perspektive bieten, sondern auch wir. Aber wenn eben die Tonalität nicht passt in einigen Dingen und dann in deutscher Manier über die kleinsten Details verhandelt wird, dann bietet das entsprechend viele Risiken, so viel Glaubwürdigkeit zu verspielen, dass wir langfristig wirtschaftlichen und außenpolitischen Schaden davon nehmen. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass das nicht in den kommenden Verhandlungen auch mit Indien und in eventuell weiteren folgenden Abkommen die Überhand gewinnt.
Ja, absolut. Also du hast es ja schon angesprochen. Also wenn wir uns natürlich von hier unsere Standards anschauen und das dann eins zu eins auf andere Länder übertragen wollen, das funktioniert natürlich nicht. Dass natürlich gewisse Standards eingehalten werden müssen, das ist klar, aber das würde ja so oder so passieren. Also wir haben ja schon das Lieferkettengesetz etc. etc. Das gilt ja auch für Staaten, mit denen wir ja kein Freihandelsabkommen haben. Muss wirklich nochmal jemand erklären, was da der Zusammenhang sein soll zwischen einer Befreiung von Zöllen und der direkten Folge, dass dadurch mehr Menschen unterdrückt werden, also oder nicht in den Genuss von sozialen Standards kommen, dass dieser direkte Zusammenhang, der erschließt sich für mich halt an der Stelle überhaupt nicht. Eher im Gegenteil, umso weniger EU-Handel mit diesen Ländern stattfindet, umso mehr gehen eben andere Staaten rein, denen das Ganze absolut egal ist. Und umso geringer werden die Standards ja im Endeffekt auch. Und
Das ist ja eben,
ja,
ja.
und eben, ne, also gerade wenn wir über die Mercosur-Staaten sprechen, also wir haben da ja vier demokratische Staaten mit demokratisch gewählten Regierungen, die Leute, also man darf den Leuten da doch auch selber zutrauen, sich ihre eigenen Gesetze oder ihre eigenen Standards so zu setzen, wie sie es für richtig halten. Also es ist ja auch einfach ein Stück weit übergriffig, dass von außen immer, ne, mit dem, wie du es gerade sagtest, mit dem erhobenen Zeigefinger da belehrend eben reinzugehen.
Also neben der eigenen Einflusssphäre, die wir natürlich auch erhalten wollen oder vielleicht ausweiten wollen, natürlich im Wettbewerb mit anderen Supermächten wie China oder den USA, und da würde ich gerade zumindest wirtschaftlich auch, die EU ist auch eine Supermacht, also kumulativ haben wir fast ein bisschen noch aktuell vor China, aber ein ähnlich starkes Wirtschaftsvolumen, was unsere Wirtschaftsleistung angeht. Das heißt, das ist auch eine starke Verhandlungsmasse, die auch attraktiv wirkt. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese Länder, du hast gesagt, es sind vier Demokratien, also wir haben ja auch ein Interesse außenpolitisch daran, diese Demokratien zu stabilisieren. Und das muss ja gar nicht erfolgen durch irgendwelche Programme, die den Ländern jetzt erklären, wie Demokratie zu funktionieren hat oder welche Umweltstandards sie unbedingt einhalten müssen, und sondern durch den Freihandel, indem wir ihnen die Perspektive zeigen, hey, ihr könnt mit uns handeln, ihr habt wirtschaftlichen Wohlstand davon mit der Europäischen Union, wir sind ein verlässlicher Partner, das muss man ja auch mal international, also dieser Tage sagen, im internationalen Vergleich. Die EU ist bei aller Regeln halt eigentlich, sobald so ein Abkommen geschlossen wurde, ein verlässlicher Partner. Es gibt feste Regeln, mit denen man rechnen kann, mit denen Unternehmen kalkulieren können. Und das ist einfach viel wert. Und sich einfach bewusst zu sein, dass gerade für diese Demokratien es essentiell ist, um auf Dauer stabil zu sein, dass sie wirtschaftlich auch deutlich oder weiterhin erfolgreich bleiben oder noch erfolgreicher werden, das muss man ja dabei immer im Hinterkopf behalten, weil wirtschaftliche Existenz Sorgen, Nöte, auch gerade der einzelnen Bürger, immer ja ein Risiko dazu bergen, dass die Leute in die Extremen abrutschen. Und gerade Demokratien, die institutionell vielleicht nicht so gefestigt sind wie gerade unsere eigene, da muss man dann sagen, dass gerade dieses Wirtschaftsförderungsprogramm mit so Freihandelsabkommen, die den Leuten dann auch Wohlstand bringen, was ja einige Abkommen schon in der Vergangenheit gezeigt haben, und die EU selbst ja quasi auch der Beweis ist, weil die EU einfach die größte Freihandelszone der Welt ist. Da muss man einfach berücksichtigen, dass gerade das ja ein Demokratiestabilisierungsprogramm ist für diese Länder. Das heißt, wir haben ja auch neben wirtschaftlichen dieses außenpolitische Interesse, den Ländern zu einer stabilen Regierung zu verhelfen, wenn weltweit um uns herum Autokratien an Einfluss gewinnen. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den viele einfach nicht auf dem Schirm haben, einfach zu sehen, hey, das ist ein Programm, was diese Demokratien im Südamerika stabilisiert, indem es den Leuten halt Perspektive gibt auf Dauer. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte, gerade wenn es darum geht, dieses Abkommen jetzt mal endlich wirklich in die Wirklichkeit umzusetzen.
Ja, absolut. Also, ne, also wir sprechen jetzt schon sehr viel über Diversifizierung von Lieferketten gerade auch, und sich generell auch eben nochmal stärker zu positionieren dahingehend, dass man eben ja auch doch die Demokratien und die Freiheit auf der Welt stärken möchte. Gerade vor diesem Hintergrund ist natürlich unabdingbar, dass solche Dinge eben funktionieren. Ja, genau, dann ja, bleiben wir gespannt, was das angeht, würde ich sagen. Also, wie gesagt, europäischer Gerichtshof, wie lange der brauchte, sowas zu entscheiden, das ist immer nicht ganz klar. Der hat da keine klaren zeitlichen Begrenzungen. Wenn man sich andere Entscheidungen anschaut, ja, dann sind es 16, 26 Monate, sowas in dem Bereich. Aber hoffentlich tritt es ja vorher schon vorläufig in Kraft. Und dann können wir eben auch schon die ersten positiven Effekte hoffentlich sehen. Ja, wir haben es am Anfang angesprochen, gerade für die deutsche Wirtschaft wäre es natürlich super, gerade was Automobilsektor angeht, den Maschinenbau und auch die Pharmaindustrie. Das sind ja auch alles drei Bereiche, die unter Druck geraten sind. Gerade für die wäre es natürlich gut, wenn man hier eben nochmal einen neuen Schwung reinbekommt. Genau.
Ja, definitiv.
Hast du noch Punkte, die du hier beitragen wolltest zu dem Thema? Sonst hätte ich nämlich noch drei Fragen für dich.
No, drei Schätzfragen wieder. Ja,
Ja.
dann machen wir doch einfach damit weiter. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr extensiv behandelt,
Ja,
auch
ja,
aus
ja.
so einer außenpolitischen Perspektive. Deswegen bin ich jetzt gespannt, mit welchen Fragen du mich jetzt hier folterst, wo ich entweder die Antwort auf Anhieb weiß oder mir wirklich den Kopf drüber zerbreche.
Ja, schauen wir mal. Also, genau, Freihandelszonen haben wir drüber gesprochen. Ja, EU-Mercosur wäre mit 700 Millionen Menschen schon eine sehr, sehr große Freihandelszone. Weißt du denn, welche die größte Freihandelszone ist?
Gute Frage. Ich habe eben mal, glaube ich, sogar eingeworfen, dass die EU mitunter eine der größten, oder ich dachte, vielleicht ist das sogar die größte, aber ich glaube, die größte müsste die Freihandelszone im Südpazifik, also Richtung China, die ja auch Freihandel betreiben mit so einer, diese südostasiatische Freihandelszone, China zusammen mit den ASEAN-Staaten auch, glaube, da gibt es ja auch eine Freihandelszone und ich meine, das müsste vom Volumen her eigentlich die größte sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich
Yes,
komme gerade nicht auf ihren
ist
Namen,
richtig.
aber das. Ja.
RCEP. Ich bin mir gerade auch nicht mal ganz sicher, wofür diese
Sowas, ja. Ja.
Abkürzung stand. Genau, aber ja, genau. Nee, hast du absolut richtig beschrieben. Das sind 15 Staaten insgesamt in Asien. Also China, Japan, Südkorea, die ASEAN-Staaten. Also ist auch schon spannend, dass man da ja sowohl China als auch Japan und alle anderen mit an einen Tisch bekommen hat.
Stimmt, RCEP, genau.
Ja.
Das stand für Regional Comprehensive Economic Partnership oder so. Also quasi dieses,
Probably, ja.
quasi, ja, irgendwie übersetzt.
Genau,
Ja,
ja.
ja.
Insgesamt leben ja ein Drittel der Weltbevölkerung ist in dieser Freihandelszone.
Wow.
Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen.
Die schönste Freihandelszone ist natürlich und bleibt die EU, aber
Ja, natürlich.
die größte,
Ja.
das gestehen wir dem südostasiatischen Raum zu.
Ja, dann hatten wir auch gerade schon mal über ein anderes Freihandelsabkommen gesprochen, das sich ja auch ein bisschen hingezogen hat, nämlich CETA. Das ist das Handelsabkommen mit Kanada. Da gab es ja auch sehr viel Kritik, gerade auch aus der linken Ecke, dass es diese Schiedsgerichtsbarkeit geben sollte. Ja, das wurde 2016 tatsächlich unterzeichnet, also auch schon 10 Jahre her. 2017 auch vom EU-Parlament beschlossen. Aber da hat man es eben nicht so gemacht, dass man diesen handelspolitischen und politischen Teil getrennt hat. Und deswegen muss es auch von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Meine Frage, wie viele der Mitgliedstaaten haben denn CETA mittlerweile innerhalb der letzten 10 Jahre ratifiziert?
Danke für diese wunderbare Schätzfrage,
Gerne,
wo man
gerne.
überhaupt kein Gefühl für haben kann, wenn man es nicht weiß.
Nee.
Boah. Ich hätte jetzt gesagt 12, aber ich bin mir nicht
Ist
sicher.
gar nicht so
Keine
schlecht.
Ahnung, ich weiß gar nicht so in
Nee,
der Mitte.
17 sogar.
Oh,
Also da
immerhin.
fehlen auch immer noch 10 Mitgliedstaaten. Also das muss man sich auch überlegen. Wenn man
Wahnsinn.
eben, genau, wenn man nämlich eben das über diese Schiene macht, dass man das als gemischtes Abkommen macht, also dass es auch von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss, dann zieht sich das ganz schön in die Länge, wenn überhaupt alle mitmachen. Ne? Also auch jetzt bei CETA zum Beispiel, da blockieren auch wieder die üblichen Verdächtigen, Italien und Frankreich, die es bisher nicht ratifiziert haben. Ja, Belgien, Griechenland. Genau. Okay. Dann zur letzten Schätzfrage, die ich für dich habe. Von den Mercosur-Staaten, mit welchem Land hat die EU denn den höchsten Handels, das höchste Handelsvolumen und wie hoch ist dieser Anteil? Also vom gesamten Mercosur-Handel, wer hat da den höchsten Anteil und wie hoch ist dieser Anteil am Mercosur-Handel?
Also ich weiß, weil ich das in der Recherche gelesen habe, dass zum Beispiel das Unternehmen VW, unser Exportschlager zumindest mal gewesen, nach den USA und China der drittgrößte Markt Brasilien ist. Brasilien hat ja auch relativ viele Einwohner. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es 230 Millionen schon waren, aber also sind enorm. Es ist auf jeden Fall mit Abstand das größte Land. Von daher meine ich, dass Brasilien eigentlich das Land ist, mit dem die EU den meisten Handel in dieser Zone betreibt. Wie hoch das ist, ich meine, der Gesamtexport dahin beträgt
da kannst
irgendwas
du,
um die 56 Milliarden.
Ja, sag mal eine Prozent.
Ach, Prozent.
Prozent von diesem Gesamtanteil mit Mercosur.
80.
Das ist genau richtig.
Echt?
Ja, es sind 80. Ja, 80 Prozent ist allein mit Brasilien. Und ich fand es schon extrem viel. Also natürlich ist Brasilien ja, irgendwie das größte Land von allen vier. Aber ich dachte nicht, dass... also Argentinien ist ja jetzt auch kein kleines Land. Ne? Aber ja,
genau,
tatsächlich
sind,
ist...
Insgesamt sind es knapp 300 Millionen Einwohner, also die diese vier Länder umfassen. Ich habe jetzt einfach so geschätzt, weil 230 Millionen, das sind ungefähr 80 Prozent, nicht ganz. Aber ja, das hat ja gut gepasst. Das war mal eine ordentliche Schätzfrage, endlich, danke.
Ja, gerne, gerne.
Ich kann auch beantworten.
Besser als beim letzten Mal, findest du. Bin ich,
ich bin gut davon gekommen.
Ich nehme das Feedback gerne so mit.
Nur noch unmögliche Fragen.
Ja. ja, gut, dann ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf unseren Ausblick kommen, vielleicht ja mal aufs ganze Jahr gesehen, wir haben jetzt ja gerade noch sehr früh in 2026, das Jahr ist jetzt nicht so so ruhig gestartet, sondern sehr turbulent, aber was sind denn so deine positiven Erwartungen für dieses Jahr oder was erhoffst du dir?
Also ich glaube, dass gerade vor dem Hintergrund, was wir jetzt in Davos gesehen haben, das Weltwirtschaftsforum war ja vergangene Woche, dass die EU sich jetzt langsam ihrer internationalen Rolle bewusst wird, auch ihrer außenpolitischen Macht. Sie hat sich ja das erste Mal wirklich mit Donald Trump angelegt. Und zwar, wo er dann anfing, wieder Zölle verhängen zu wollen, um 10%, wenn man ihm nicht Grönland zugesteht und 25%, wenn man also dann noch zusätzlich, wenn bis Juni keine Einigung erzielt worden wäre, war ja wirklich abstrus. Und da hat die EU dann endlich gezeigt, so nicht mit uns. Entsprechende Reden gab es dann, aber auch wirtschaftspolitisch hat man gesagt, okay, dann legen wir jetzt Handelsverträge auf Eis mit euch und wir werden hier das hieß hier, glaube ich, wirklich so, also Handelsbazooka, es gibt eine Bazooka, also Olaf Scholz würde sich freuen, dass es dieses Instrument gibt, die quasi dann rausgeholt worden wäre mit allen möglichen Maßnahmen, um quasi dagegen zu wirken. Und dann natürlich, dass die EU auch mitunter einer der größten oder die Länder sind, die relativ viele Staatsanleihen, US-Staatsanleihen haben. Und da konnte man die USA doch relativ gut mit unter Druck setzen, wirtschaftspolitisch. Und das hat sie dann wieder zur Vernunft bekehrt. Aber gleichzeitig war das wahrscheinlich auch ein Treiber, was eben dazu geführt hat, dass Mercosur dann doch endlich mal ratifiziert wurde, weil man gesehen hat, die Lage international wird unruhiger. Wir kommen in unruhigere Fahrwasser. Und dass die Europäische Union jetzt anerkennt, dass das eben so ist, sich international neue Verbündete sucht, auf einmal Abkommen auch möglich werden, die über Jahrzehnte verhandelt wurden, mit Indien jetzt bald das nächste Abkommen ansteht. Also das hat so ein, ja mehr oder minder, es war wie ein Brandbeschleuniger, dass die EU endlich erkannt hat, welche Rolle sie hat und wie sie sich selbst international organisieren muss. Und das macht die EU, finde ich, jetzt mittlerweile zu einer wirklichen Supermacht, weil wirtschaftspolitisch hat sie enormes Gewicht. Sie muss nur lernen, es einzubringen. Und das hat sie, glaube ich, jetzt in diesen ersten Januarwochen spätestens begriffen. Das ist so mein positiver Ausblick. Und von daher glaube ich, dass das ein gutes Jahr für die EU wird, weil sie endlich erkannt hat, was ihre Rolle international ist und dass sie auch ihre eigenen Interessen einfach mal knallhart durchsetzen muss. Aber das wäre jetzt meine Perspektive. Was siehst du denn oder was hast du für einen positiven Ausblick?
Ja, ich würde dem eigentlich erstmal so in großen Teilen zustimmen. Also ich glaube, jetzt ist schon bei jedem angekommen, dass der Druck so groß ist, dass man da eben entscheidende Schritte voranmachen muss. Naja, außer vielleicht bei einigen EU-Parlamentariern auch.
Ja, auch.
Genau, aber nichtsdestotrotz, ja, mit Indien geht's jetzt auch in Verhandlungen. Hoffen wir, dass es da schneller geht auf jeden Fall und nicht nochmal sich 30 Jahre hinzieht. Ja, vielleicht überlegt sich jetzt auch nochmal Frankreich und Italien CETA zu ratifizieren. War ja auch nochmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich glaube generell wird in diesem Jahr schon einiges passieren. Einiges, von dem wir jetzt gerade noch gar nicht so richtig eine Ahnung haben. Also gerade mit Blick auf Trump, ich halte es alles schon für sehr unkalkulierbar, was da immer wieder die nächste Aktion ist, weil er hat ja schon eine hohe Frequenz an neuen Barrieren, die er da komplett über Bord wirft.
Ich glaube, der hat so ein Glücksrad im Oval Office stehen, da dreht er jeden Morgen einmal dran und dann werden entweder irgendwelche neuen Zölle verhängt oder Strafmaßnahmen und was weiß ich was. Also anders kann man sich das ja gar nicht mehr erklären, dass ja mit Logik ist das nicht mehr zu begreifen.
Ja, man könnte meinen, es geht da hauptsächlich um die persönliche Aufmerksamkeit, um seine Person. Das könnte auch durchaus ein Motiv sein. Oder weiterhin von den Epstein-Files abzulenken. Das unterstellen da ja auch manche.
Hast du das Wort in den Mund genommen, der arme Donald?
Das ist ja, sorry.
Wenn du diesen Podcast hört. Schöne Grüße, Onkel Donald.
Ja, nein, aber vielleicht nehmen wir das mal als Hoffnung mit oder nehme ich als Hoffnung mit, dass man gerade ja auch in den USA sieht, dass sich da mehr Widerstand formt. Also gerade nach der Wahl, also nach der zweiten Wahl, hatte man das Gefühl, dass gerade die Demokraten ja überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie darauf reagieren sollen. Und jetzt sieht man ja zumindest Gavin Newsom und ja auch ein paar andere, ja, dass man da doch ein bisschen entschiedener sich auch gegen wehrt. Oder gerade auch in Minneapolis, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, dass es da wesentlich mehr Proteste gibt gegen das Vorgehen. Und ja, da hoffe ich, dass sich da eben auch ein bisschen mehr Widerstand gegen den ja, etablierten Rechtsruck da vor Ort eben ja, etabliert.
Ja. Also es gibt schon genügend Lichtblicke. Bester Lichtblick wäre natürlich, wenn jetzt Kanada noch irgendwie der Europäischen Union beitreten würde, auch wenn das von den europäischen Verträgen her nicht möglich ist, aber man da wird ja wohl noch träumen dürfen.
Ja, da verhandeln wir nochmal 30 Jahre über eine Veränderung der europäischen Verträge, dann kriegen wir das auch noch hin.
Ja. Bis die alle ratifiziert haben, um Gottes Willen. Also, ja.
Mhm.
Ja, gut.
Okay, dicker Tanker auf jeden Fall. Ja.
Da haben wir auf jeden Fall jetzt gut über Mercosur gesprochen, einmal erläutert, was das überhaupt ist, was es für eine Bedeutung für uns hat, für die EU und warum es gerade jetzt wichtig ist, aber auch was, wie es zu dieser Verzögerung kam, warum es jetzt nochmal überprüft wird und was wir glauben, was es auch für uns bringen wird in Zukunft. Und einen positiven Ausblick haben wir beide jetzt am Ende ja auch gegeben. Das war jetzt die erste Folge 2026 und dann geht's ja im gewohnten Turnus weiter.
Ja, letzter Mittwoch im Monat. Gerne schon mal in den Kalender schreiben. Ansonsten unbedingt hier auch mal abonnieren und 5 Sterne geben. Und was man sonst noch an positiven Reaktionen, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, so von sich geben kann, immer gern gesehen. Ansonsten meldet euch gerne bei uns per Mail oder über Social Media. Da findet ihr uns auch unter Zukunft Freiheit. Links alles in der Folgenbeschreibung. Und ja, damit war es das für heute, oder?
Ja, mit diesem Wort zum Sonntag.
Wunderbar.
Oder zum Mittwoch bei uns.
Holpriges Ende hier. Alles klar. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.